Hallo und herzlich willkommen zu Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Mein Name ist Mira und heute geht es um eine 2.0-Serie Psychotalk mit der lieben Samira. Wir reden nämlich über ein Spezialgebiet aus dem Fachbereich Psychologie. Es geht heute in dieser Folge um das Thema Angst. Um das Thema Angststörungen und ab wann man vielleicht auch davon schon sprechen kann, was so die Anzeichen dafür sind und wie wir auch genau Zwänge vielleicht daneben einordnen können. Das alles waren nämlich Fragen von euch, die wir erhalten haben und die wir versuchen mit der lieben Samira zu beantworten, um einen kleinen Überblick zu bekommen, was da eigentlich so möglich ist. Herzlich willkommen, liebe Samira.
Ja, hallo.
Schön, dass wir
willkommen, auch von mir. Und danke. Und ja. Hallo.
Hallo, hallo. Ja, uns haben ja ein paar Fragen erreicht oder diverse aus unterschiedlichen Richtungen. Und wir versuchen das Ganze heute mal ein wenig kompakt zusammenzufassen in unserer Folge Psychotalk mit dir. Du bist ja Expertin auf dem Bereich oder in diesem Bereich und hast da ja auch schon so ein paar Erfahrungswerte mit den ein oder anderen Klienten gesammelt. Und deswegen ist es ganz spannend, wenn ich dich vielleicht heute ein wenig interviewen darf zum Thema Angst.
Ja, ich freue mich total. Vielen Dank. Und ich freue mich auch über die ganzen Fragen und das ganze Feedback, was uns erreicht hat vom letzten Psychotalk. Das waren ja schon einige Stimmen, die da gesprochen haben. Und man hat gemerkt, wie wichtig es ist, über sein Seelenleben eben zu sprechen. Und heute geht's um Ängste und Zwänge und Angststörungen oder auch die ganz normalen Ängste, die man eben so hat. Und ich denke, die haben wir alle, oder? Hast du Ängste?
Ja klar, und deswegen ist es ja auch vielleicht gar nicht so unnormal. Also Ängste, was ist das eigentlich? Und ab wann wird es zu einem psychologischen Issue, könnte man sagen, oder ab wann ist es irgendwie nicht mehr normal, in Anführungsstrichen?
Ja, also Ängste im Großen und Ganzen sind total normal. Also wir alle haben Ängste. Es ist nur so sozialisiert worden, dass wir eben nicht so oft darüber sprechen, weil es ist ja so eine Schwachstelle, kann man ja sagen, ne? Also wir gestehen uns selten ein, dass wir vor etwas Angst haben, weil es ist eine Schwäche und wir wollen stark sein in der Gesellschaft und so weiter. Angst an sich ist natürlich im ersten Schritt eine Schutzfunktion. Hätten wir keine Ängste, dann würden wir im absoluten Wahn wahrscheinlich leben, weil wir überhaupt gar keine Angst hätten, irgendwas zu verlieren oder auch irgendwie, dass dieses Leben vielleicht endlich sein könnte. Das heißt, wir brauchen Angst als Schutzfunktion, um eben nicht zu nah ans Feuer zu gehen oder um eben im Straßenverkehr aufzupassen und so weiter und so fort. Das ist also ganz, ganz wichtig. Natürlich wird es irgendwann kritisch, wenn diese Ängste sich so häufen oder so verdichten, dass man sich nur noch mit der Angst beschäftigt, man sagt Angstgedanken hat dass dann das alltägliche Leben so beeinflusst, dass man eben nicht mehr ohne diese Angst leben kann oder bis es so weit dann auch geht, dass man eben Angst vor der Angst hat und sich dann nur noch damit beschäftigt und dann wird es irgendwann vielleicht auch eine Angststörung, aber da gibt es dann auch schon noch andere Kriterien, die
relevant sind.
Ja, genau, die man haben sollte, muss, um nach diesem Diagnoseverfahren, dem ICD-10, eine Angststörung diagnostiziert zu bekommen.
Okay, das heißt, Ängste sind was total Normales und jeder von uns hat sie ja auch irgendwo in sich. Jetzt ist nur die Frage, ab wann weiß ich denn, dass das schon irgendwie eine Störung ist oder vielleicht fangen wir nochmal anders an. Woher kommt eigentlich so eine Angst? Also da gibt es ja auch unterschiedliche Abstufungen. Habe ich jetzt Angst zum Beispiel schon immer vor Wasser? Ich habe Angst, ins Meer zu gehen und habe Angst vor Wellen, obwohl ich noch nie eine Negativerfahrung gemacht habe. Oder ich habe Flugangst, weil ich mal eine Doku gesehen habe, da ist ein Flugzeug abgestürzt und seitdem weiß ich, was da passieren kann und jetzt habe ich Flugangst. Oder das sind jetzt natürlich so ein paar banale Beispiele und es geht ja bis hin zu wirklichen ganz extremen Ängsten, dass man Angst hat, vor die Tür zu gehen oder weiß ich nicht, da kennst du dich wahrscheinlich
vielleicht
besser
aus. Vielleicht nochmal so zur Unterscheidung, was gibt's überhaupt für Ängste?
Ja.
Also es gibt nach diesem ICD-10, was ja dieses Diagnoseverfahren ist, ist so ganz gut, um sich ja so einen Leitfaden zu haben. Also ich mag nicht immer so dieses Schubladendenken, aber hätten wir das gar nicht, wäre auch alles so ein bisschen random. Also wir brauchen das, um irgendwie so eine Klassifizierung zu haben. Und es sind eben diese F-Nummern, in den Angststörungen sind es die F40-Nummern, genau. Und da gibt es die F40 sind die phobischen Störungen und darunter fallen dann zum Beispiel die sozialphobischen Störungen, wie zum Beispiel, dass man Angst hat, in Menschenmengen zu sein oder auch vor Menschenmengen zu reden, Angst vor Errötung, Angst vor Ablehnung. Dann gibt es die Agoraphobie, das ist die Angst vor öffentlichen Plätzen, also oder auch vor U-Bahn fahren zum Beispiel, wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, dann auch zu fliehen. Also es ist immer so ganz, ganz wichtig, irgendwie einen Fluchtweg zu haben. Wenn der halt nicht vorhanden ist, dann wird man phobisch. Ist aber keine Klaustrophobie. Ne? Klaustrophobie kennt man ja, dieses Wort. Das ist, wenn man Angst in geschlossenen Räumen hat, ist dann aber noch was anderes. Gehört zu diesen speziellen Phobien, die es dann da auch noch gibt, wie zum Beispiel Spinnenphobie oder Blut- und Spritzenphobie, Höhenangst oder eben auch Klaustrophobie. Es gibt mittlerweile so viele zahlreiche Namen für diverse Phobien. Man kann, glaube ich, für alles eine Phobie haben oder auch die FOMO-Phobie, dass man die Angst vor der Angst hat. Also es ist ganz, ganz spannend. Genau, dann gibt es die Zwangsstörungen, die Panikstörung und dann die Reaktion auf eine Belastung. Und das sind dann die posttraumatischen Belastungsstörungen. So, und dafür gibt es halt ganz, ganz festgelegte Klassifizierungen und Kriterien und je nachdem, wie viele Kriterien man über einen gewissen Zeitraum schon ja hat oder worunter man leidet, kann man quasi eine Angststörung diagnostiziert bekommen oder nicht, muss aber auch gar nicht sein. Also man kann auch eine ausgeprägte Angst haben, ohne auch eine diagnostizierte Angststörung zu haben. So, wo kommt es her? Gibt so verschiedene Theorien, wie immer. Die einen sagen, es ist ein erlerntes Verhalten, also eine Konditionierung, dass wir hauptsächlich in der Kindheit, weil wir da eben diese ersten Prägungserfahrungen machen, eine Erfahrung hatten, wie zum Beispiel mit dem Hund. Ich habe eben schon erzählt, das Beispiel, dass ein kleines Kind zum Beispiel einen Hund sieht und ein bisschen unsicher ist, was eben ein größeres Tier und was mache ich denn jetzt eigentlich und wie reagiere ich da drauf und dann schaut, was macht denn die Mutter oder was macht der Vater, was macht die Bezugsperson. Und da werden diese Spiegelneuronen aktiviert und man schaut, okay, wie verhält sich die andere Person und so verhalte ich mich dann auch. Verhält sich die Mutter oder der Vater oder wer auch immer schreckhaft oder ängstlich, dann übernimmt das Kind eben dieses Verhalten. So. Mhm. Also es wäre quasi so was Erlerntes oder man sieht eben, dass die Mutter von einem Hund gebissen wird, dann ist es nicht direktes Traumata bei dem Kind, aber es ist eben, okay, ich muss aufpassen vor Hunden, weil die sind gefährlich. So, mhm. Das ist so dieses eine, dass man etwas erlernt und auch sich konditioniert mit dieser Lernerfahrung. So, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann die Traumata, die dann zu einer Angststörung führen können und das wäre dann in dem Beispiel, dass das Kind selbst von einem Hund gebissen wird zum Beispiel und das reicht dann auch teilweise schon aus, dass es halt so verankert ist, weil es eben auch früh passiert ist, dass man eben immer Angst hat vor Hunden. Egal wie groß sie sind, wie klein die sind. Und da ist auch ganz spannend, also auch Betroffene wissen, dass diese Ängste auch irrational sind und dass es also keine wirkliche Bedrohung für einen ist, ne? Aber es ist eben eine Unsicherheit und es geht auch immer mit so einem gewissen Kontrollverlust einher. Und da muss man dann schon ein bisschen tiefer graben, wenn es dann so ein altes Traumata ist, was sich dahinter versteckt. Und genau, einfach schauen, da helfen nicht nur so leichte Umstrukturierungen.
Aber was wäre so eine leichte Umstrukturierung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe Angst vor Spinnen beispielsweise. Mhm. Und ich möchte jetzt gerne mal in so einem kleinen Selbstexperiment das so ein bisschen hinterfragen oder mal gucken, ist das jetzt schon irgendwie kritisch, verbirgt sich dahinter mehr oder kann ich da mit meinem rationalen Denken vielleicht mich irgendwie was hinterfragen oder was wäre da so eine Technik, gibt's da irgendwas? Mhm.
Also in der Verhaltenstherapie wird ganz klassisch die Konfrontation gesucht, also die Expositionstrainings, wo man eben schleichend oder wirklich massiv sich der Angst stellt, so eine Angsthierarchie erstellt und man schaut eben, was wäre das Geringste, wie zum Beispiel, ich sehe eine Spinne von Weitem oder ich sehe vielleicht auch nur ein Bild, und dann eben das Schlimmste wäre eben, ich berühre sie. Und Studien zeigen, dass wirklich tatsächlich auch dieses Extreme, also sich wirklich direkt mit der Spinne konfrontieren, auch zu einer Linderung der Angst führen kann, wobei wiederum neuere Studien zeigen, dass es auch ein bisschen kritisch besprochen wird, weil man sich eben da auch zu sehr mit der Angst beschäftigt und man, also bevor man wirklich es schafft, die Angst zu erlösen, sich eine zu große Angst aufbaut und das wiederum im Gehirn zu, also zu falschen neuronalen Verbindungen führt und man deswegen eigentlich sagt, man sollte viel früher damit anfangen, eben gewisse Muster zu durchbrechen. Sprich, man kann sich schon darauf vorbereiten und vorstellen, wie man eben sich mit einer Spinne konfrontiert zum Beispiel und das halt nicht irgendwie einfach sofort macht, ohne irgendeine Vorbereitung. So, das ist so eine Technik aus der Verhaltenstherapie, was immer noch, also überall eigentlich gemacht wird in den Therapieverfahren. Kann man machen, finde ich langfristig auch nicht so sinnvoll, weil ich finde es ein bisschen spannender zu schauen, so, ja, warum hat denn die Person eigentlich Angst vor Spinnen? Also welche Symbolik steckt da auch dahinter? Und ist es eben was Erlerntes? Hatte meine Mutter auch schon Angst vor Spinnen und ich habe eben immer gesagt bekommen, Spinnen sind eklig, vor Spinnen hat man Angst, ist einfach so. Oder war ich als Kind eigentlich total fröhlich und habe im Garten gespielt und habe auch eine Spinne angefasst zum Beispiel. Also da ist es sehr interessant herauszufinden, warum ist denn überhaupt eine Spinnenphobie jetzt hier dann der Fall.
Wie kann man das herausfinden? Also wenn man in welcher Art der Therapie oder was würdest du da empfehlen?
Genau, also ich würde eher schauen, was sagt das Unterbewusste, also was ist abgespeichert eben im Unterbewusstsein, also in diesen 95% unseres Wesens und eben gucken, was für alte Traumata oder Erfahrungen sind eben mit der Spinne verbunden. Oder ist es vielleicht, wie man ja auch in der Tiefenpsychologie oder auch in der Analyse davon ausgeht, ein Konflikt, der eben auf die Spinne projiziert wird. Also dass die Spinne gerade nur ein Symptomträger ist für einen anderen Konflikt. Also in der Symbolik sagt man ganz oft, das stimmt tatsächlich auch häufig, dass Spinne im Urkonflikt etwas mit der Mutter zu tun hat. Muss natürlich nicht sein, aber ist so ein erster Hinweis. Ich meine, wenn man Hand aufs Herz, wir hatten nicht irgendwann schon mal Konflikte mit der Mutter gehabt. Und dann kann es halt sein, dass wenn der Konflikt mit der Mutter aufgelöst ist, dass man dann danach auch keine Angst vor Spinnen mehr hat oder eben die Angst geringer ist. Also es kann ja trotzdem ein Ekel auch sein, ja, natürlich. Also Spinnen sind einfach eklig, aber es ist eben nicht mehr dieses Angstbehaftete. Ja. Und diese Konfrontation, die kann man dann natürlich im Äußeren quasi tun, aber um erstmal herauszufinden, was ist es denn für ein Konflikt, muss man eben schauen, was da für eine Spannung im Inneren eigentlich vorherrscht. Das heißt, man schaut sich eben die Konfliktsituation mit der Spinne oder mit der Mutter oder welcher Konflikt auch immer dahinter steckt, dann im Inneren an, in Form von einer Therapie, die man dann halt
okay. Das heißt, selbst eine Phobie, also eine Spinnenphobie, wir haben ja jetzt die ganze Zeit von der Spinne oder vom Hund geredet, das ist natürlich übertragbar auf jede Form von Angst, eigentlich den ganzen Katalog, den du ja eben schon kurz angeteasert hast, diese spannenden Nummern und Klassifizierungen, die es da so gibt. Jetzt wäre für mich noch spannend zu wissen, gibt's da irgendwie vielleicht auch Symptomatiken oder auch irgendwie körperliche Erscheinungen, wie man merkt, das sitzt so tief, da sollte man auf jeden Fall sich mal Hilfe suchen. Wie merkt man sowas, dass es wirklich nicht mehr normal ist und dass man da was machen muss?
Also vor allem bei Angststörungen oder Ängsten ist es immer ganz hilfreich darauf zu schauen, wie behindert mich diese Angst in meinem alltäglichen Leben. Also schrecke ich zusammen, wenn da irgendwie eine Spinne in der Ecke sitzt, aber ich gehe trotzdem einfach weiter? Oder meide ich diesen Weg zum Beispiel durchs Treppenhaus oder sonst wo und gehe extra einen Umweg oder so, um halt eben nicht da vorbeilaufen zu müssen? Ja, oder auch das Gleiche mit Höhen kann ja auch sein, ne? Wenn man halt nicht über eine Brücke laufen kann, geht man dann halt einfach nicht auf die andere Seite. Oder schafft man es trotzdem? Also wie groß ist die Beeinträchtigung im Alltag? Wie hoch ist der Leidensdruck unter dieser Angst? Das Ding ist nur, dass Ängste selten einfach so verschwinden, sondern tatsächlich eher stärker werden, wenn wir sie vermeiden. Also auch wenn man sich damit auseinandersetzt, ich habe jetzt Angst davor, dann kommt die Angst auch eher wieder. Also ich kenne das von mir, ich hatte früher auch eine Spinnenphobie. Mittlerweile bin ich da ein bisschen, ich habe dran gearbeitet und ich kann mich Spinnen auch nähern. Ich finde sie immer noch nicht ganz so cool, aber es funktioniert. Und da ist es für mich auch so, ich komme mit denen zurecht, aber es muss natürlich nicht sein, ja. Was man aber wissen sollte, ist, dass Ängste ja auch die zweithäufigste psychische Erkrankung ist nach Depressionen. Und dass die sich halt auch immer wieder verstärken, wenn man sich eben damit auseinandersetzt. So, und die gehen nicht einfach von alleine weg. Und deswegen macht es schon Sinn, wenn man weiß, ich habe da irgendwie so Potenzial oder Bedarf, dass man sich das einfach anschaut. Und das muss nicht unbedingt direkt in einer Therapie sein. Es gibt ganz viele Techniken, die man erstmal ausprobieren kann, um damit klarzukommen, wie eben auch so eine Musterdurchbrechung, eine Neuprogrammierung von den Gedanken. Da geht es auch wieder ganz, ganz viel um diese Gedankenarbeit. Man erschafft sich seine eigene Realität durch seine Gedanken und so weiter. Wenn man aber eben merkt, dass auch körperliche Symptome mit der Angst einhergehen, dann ist es schon wieder was anderes. Also vor allem auch so Panikattacken, die ja auch bei vielen Menschen wirklich auftreten. Teilweise ja auch ganz, ganz plötzlich, wo der Körper reagiert, man auf einmal total am Schwitzen ist, zittert, Atemnot bekommt, man merkt oder man denkt, man hat gerade einen Herzinfarkt und Schweißausbrüche hat, dann kann es aber auch einfach sein, dass es gerade eine Panikattacke ist und kein Herzinfarkt. Und dann geht's halt darum, na gut, also zu schauen, warum bekomme ich das gerade und was hängt damit zusammen? Was will mein Körper mir gerade sagen? Was für ein lieb gemeinter Hilfeschrei ist gerade von meinem Unterbewusstsein? Was sollte ich vielleicht ändern in meinem Leben? Wird es stärker, wenn ich irgendwie zur Arbeit gehe? Wird es besser, wenn ich im Urlaub gehe? Hängt das mit der Arbeit zusammen? Oder hängt das vielleicht mit der Partnerschaft zusammen oder anderen Konflikten, die wir im Leben haben?
Apropos Partnerschaft. Wir leben ja in einer Gesellschaft oder auch in gerade unsere Generation ist ja so ein bisschen die Generation beziehungsunfähig und das hat ja auch ganz oft mit Bindungsängsten zu tun.
Oh, das ist ein ganz anderes Thema.
Ganz anderes Thema. Das gehört also nicht.
Bindungsängste machen wir nochmal separat.
Okay. Ja. Aber gehört das auch dazu, also zu dieser Art, also von panischen Ängsten, dass man sich festlegt oder dass man dann, oder kann man das gar nicht darunter bringen?
Naja, es gibt häufiger mittlerweile so in unseren Generationen so diese Angst vor der Zukunft, Angst, was zu verpassen, Angst vor dem, was irgendwie kommt und auch Angst vorm Tod zum Beispiel, also auch alles, was so ungewiss ist, was aber nicht unbedingt was mit dem Bindungstyp zu tun hat, der man ist, ne? Das ist ja auch ganz, ganz spannende Sache und das auch etwas Erlerntes oder was eben uns prägt aus unseren Erfahrungen und Beziehungserfahrungen. Aber gerade so diese Ängste vor der Zukunft und dieses Ungewissene ist auch seitdem eben auch das Internet und Social Media und alles Mögliche eben da ist, verstärkt sich das, weil man so viele Möglichkeiten hat und so viel Negatives die ganze Zeit liest und hört und sich damit beschäftigt und das eben den Fokus wieder auf dieses Negative halt lenkt und eben nicht auf, was ist denn alles noch schöner so. Und es gibt ja auch so diese Zwecksrealisten, aber wie sie sich irgendwie nennen, die sagen, naja, aber die Welt ist schlecht und man hört immer nur hier brennt der Regenwald und da und hin Massentierhaltung, keine Ahnung, und CO2-Erwärmung und so weiter. Aber wenn man sich das eigentlich mal anschaut, ist die Welt besser als je zuvor. Aber wir hören einfach viel, viel mehr negative Dinge jeden Tag. Und damit beschäftigen wir uns einfach viel, viel mehr. Und es ist, finde ich, auch nicht das Richtige zu sagen, ich beschäftige mich mit gar nichts mehr und lese gar keine Nachrichten zum Beispiel oder gar keine Zeitung. Aber es geht eben darum, dann auch seinen Fokus nicht auf dieses Negative zu setzen und das auch auf sich zu beziehen, weil, also keine Ahnung, 98% der Nachrichten, die wir lesen, haben ja eigentlich nichts mit mir persönlich zu tun, ja, sondern sind halt einfach im Außen. Und seine Gedanken wieder immer Schritt für Schritt umzustrukturieren und das wieder positiv zu gestalten und eben nicht dieses Negative halt in sich zu tragen.
Wäre eine Technik auch so ein bisschen, das liebe ich ja, Worst-Case-Szenarien sich vorzustellen beim Thema Angst. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an so Sachen wie Prüfungsangst. Das ist ja auch eine Angst, die wahrscheinlich jeder von uns in irgendeiner Art und Weise schon mal gespürt hat, weil man einfach denkt, oh Gott, schaffe ich das? Bin ich irgendwie gut genug vorbereitet oder kriege ich das hin oder was passiert, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dass man dann einfach tief durchatmet. Ich glaube, mit Atmung kann man bestimmt auch schon mal ganz viel Stress körperlich rausnehmen.
Ja, wenn sie richtig angeleitet ist. Okay. Also man darf Atmung, ist eine super Methode. Sie muss, also vor allem gerade, wenn man körperlich reagiert, nur so angeleitet sein, dass sie eben nicht die Symptomatik verstärkt, wie zum Beispiel bei einer Panikattacke und man sich noch so in das Körperliche noch mehr reinsteigert. So genau, richtig. Mhm. Sondern eher andersrum sich halt runterbringt und wirklich bemerkt, ah, ich habe doch die Kontrolle über meinen Körper. So, okay. Was jetzt noch was anderes ist wie bei einer Prüfungsangst. Da hilft Atmen auf jeden Fall.
Ja, oder auch eben nochmal zurück zu meinem Worst-Case-Szenario, ja. Dass man sich dann einfach mal ganz kurz selbst reflektiert und hinterfragt. Das kann man ja für sich tun, wenn man schon merkt, okay, mich triggert da gerade was und irgendwie habe ich jetzt gerade Angst, aber vor was habe ich da eigentlich gerade Angst? Und dass man dann vielleicht so ein bisschen die Reise in sich mal kurz beginnt und fragt, okay, was wäre denn jetzt das Schlimmste, was passiert? Das Schlimmste wäre, ich bestehe die Prüfung nicht, dann gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, die zu wiederholen. Wäre das wirklich so schlimm, dass ich deswegen jetzt nicht schlafen kann? Oder was würde das dann an meinem Leben verändern? Oder was würde das für die Welt verändern? So ein bisschen wieder den realistischen Einblick zu bekommen. Oder auch bei einer Spinne beispielsweise, okay, da ist jetzt eine Spinne, aber die ist so groß, ich könnte sie platt machen, weil ich bin größer. So, wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz bildlich einordnen, was wäre das Schlimmste, was passiert? Sie fällt auf meinen Kopf. Okay, finde ich eklig, aber ich würde trotzdem weiterleben. Und dass man sich dadurch so selbst so ein bisschen beruhigen kann, das ist ja vielleicht auch schon mal eine Strategie, was natürlich, wenn man akut Angst hat, nicht machbar ist. Nicht so, wie in der Theorie beschrieben. Aber man kann es ja zumindest mal probieren.
Ja, ist auch gar nicht so schlecht, so einen Reality-Check zu machen eigentlich. Bei der Spinne kenne ich das von mir. Ich hatte Situationen, da habe ich mich eingesperrt. Meine Eltern mussten kommen, mussten mich wirklich retten. Und natürlich war ich mir absolut bewusst, dass ich also natürlich keine Gefahr gerade ausgesetzt bin. Ich bin stärker als diese Spinne. Ja, was soll die mir bitte tun? Aber ich war wie gelähmt so. Und ich war total paralysiert, ne? Und das ist halt auch so eine Reaktion. Man kann bei einer Angst entweder total dieses Freeze halt, ne? Also von Fight, Flight oder Freeze geraten oder halt sich dem stellen oder halt wegrennen. So. Und ich war halt eher so, okay, ich bin halt wie so paralysiert und ich kann einfach nichts machen, habe so einen Heulkrampf bekommen und habe meine Eltern angerufen, ja. Also natürlich total absurd und ich weiß das auch. Und klar, wenn ich mich da frage, was soll schon passieren, ja, sowas, also ich weiß, die ist nicht giftig, wir leben in Deutschland, wir sind nicht in Australien und die ist halt so groß wie halt irgendwie ein Tennisschläger, ja. So, was soll passieren? Aber das hilft dann nicht so gut. Bei so Prüfungsängsten ist Angst in einem gewissen Maße ja auch sinnvoll. Es motiviert uns ja auch, ja. Und es richtet auch den Fokus dann auf etwas, was in dem Moment einfach sehr, sehr wichtig ist. Also es zeigt auch nur wieder, was muss ich gerade leisten. Wenn dahinter aber so ein Perfektionismus steht und ich Angst vor den Konsequenzen habe, es ist auch wieder was anderes. Also es ist wirklich immer so ein bisschen so eine individuelle Geschichte und ja, man muss sich damit auseinandersetzen, so oder so. Und das ist halt der erste Schritt, sich darüber im Klaren zu sein, dass es in Ordnung ist, dass ich diese Angst habe, dass ich die annehme, aber nicht im Sinne von, ich nehme die an und ich lebe jetzt damit, sondern ich nehme die an, die ist da, ist okay, aber so in Zukunft werde ich mich halt dem stellen und wir werden halt, keine Freunde, weil man kann die Angst annehmen, klar, das ist ein guter erster Schritt, aber eben, um dann den Weg zu finden, sich damit auseinanderzusetzen.
Das ist auch eigentlich spannend. Das hat mich jetzt gerade, warum auch immer, auf noch ein anderes, auf eine andere Idee gebracht. Weil wir haben ja jetzt die ganze Zeit über offensichtliche Ängste gesprochen. Aber es kann ja auch sein, dass die Angst vor etwas am Ende die Ursache ist für ein bestimmtes Verhaltensmuster. Das heißt, man kann ja manchmal diese Angst gar nicht direkt identifizieren als solche, sondern man kann ja auch sich zum Beispiel ganz merkwürdig verhalten, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, was sicher bei ganz vielen jungen Mädchen heutzutage, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der Fall ist, so es ist einfach so, dass die sich dann vielleicht besonders toll schminken oder besonders schön aussehen wollen, eine ganz tolle Figur haben wollen, also sehr, sehr oberflächlich im Außen, immer sehr perfekt sein wollen. Und am Ende steht da vielleicht aber eine Angst als Ursache, weil sie Angst haben, nicht genug Anerkennung zu bekommen oder weil sie Angst haben, keinen Partner zu finden, wenn sie nicht so einem Schönheitsideal entsprechen. Oder sie haben Angst davor, neben anderen Frauen nicht mehr aufzufallen. Oder also das ist ja dann auch das Thema Angst, nur dass sie nicht so im Vordergrund steht.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Ja, und das ist ganz spannend, weil da kommt man ja gar nicht so schnell drauf, ne? Also wenn man eben gewissen Konventionen und Trends hinterher ist und sich auch selbst optimieren möchte, aber was steckt da eigentlich dahinter? Da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, über Selbstoptimierung. Steckt da tatsächlich eine Angst dahinter, um etwas zu kaschieren vielleicht, ja? Oder total. Es ist nochmal was anderes tatsächlich, ja.
Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz das Thema Zwänge dazu nehmen, es liegt ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise nah dran, aber irgendwie dann auch nicht. Was sind Zwänge?
Genau, Zwänge sind, oder Zwangsstörungen gibt es ja auch, sind entweder Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen. Also Zwangsgedanken sind, wie der Name schon sagt, dass man sich ständig mit einem gewissen Gedanken beschäftigt, etwas tun zu müssen, etwas erledigen zu müssen oder irgendwas in einer gewissen Reihenfolge zu tun, ohne es vielleicht auch auszuführen, also wirklich so in seinen Gedanken mit Zwängen beschäftigt zu sein. Zwangshandlung ist es dann auch die Ausführung, was meistens miteinander einhergeht, aber nicht immer, wie zum Beispiel, ich muss 5-mal checken, ob der Herd wirklich aus ist oder ob der Wecker wirklich gestellt ist oder habe ich das Auto wirklich zugemacht, also ein, zwei Mal ist okay, wenn das mehr als ein paar Mal ist, dann wird es schon so ein bisschen auffällig. Oder es gibt natürlich auch krassere Sachen wie den Lichtschaltern 5-mal an- und auszumachen und so weiter. Also es steigert sich auch ins Unermessliche, bis man irgendwann so in einem Muster drin ist, dass man ohne diesen Zwang gar nicht mehr in seiner Routine leben kann. Also alles andere, das bringt die Menschen total aus der Bahn. Genau, und da geht es eigentlich auch darum, zu schauen, wo ist es entstanden, seit wann gibt es diesen Zwang und was wird kompensiert.
Und steckt da vielleicht eine Angst dahinter.
Steckt da eine Angst dahinter, genau. Also Zwangsstörungen und Angststörungen sind auch komorbid, das heißt, die treten häufig auch zusammen auf. Wobei Zwangsstörungen viel, viel weniger sind als Angststörungen. Also ich glaube, es sind nur so 2-3% und Angststörungen sind ja 15-16% der Menschen, die darunter leiden, genau.
Wie ist es denn jetzt, wenn wir über die Therapie einer Angst oder auch einer Zwangsstörung sprechen? Sind die ähnlich intensiv oder würdest du da irgendwo sagen, dass das vielleicht, das eine ist einfacher zu behandeln als das andere oder ist das relativ ausgeglichen?
Schwierig. Ich würde sagen, dass Zwänge ein bisschen intensiver sind als Ängste, weil es bei der Angst häufig offensichtlicher ist und bei Zwängen schon der Fall ist, dass da ein krasseres Trauma hinter steckt und es schon an eine intensivere Arbeit geht. In der Verhaltenstherapie wird bei Zwängen ja auch mit Konfrontationstechniken gearbeitet, halte ich nicht so für sinnvoll. Angstpatienten bekommen ja auch und auch Zwangspatienten häufig Medikamente verschrieben. Das finde ich auch nicht so sinnvoll. Also das sind entweder Psychopharmaka oder Antidepressiva, die auch bei Menschen mit einem Leiden eben eingesetzt werden. Und mittlerweile gibt es so viele Studien, die halt einfach zeigen, dass nicht annähernd 25% wirklich helfen der Medikamente, dass es viel krassere Wechselwirkungen gibt. Und dass ja sogar auch Antidepressiva bei, also wie es der Name schon sagt, bei Depressiven kaum hilft und dass im Vergleich zu einem Placebo eigentlich das Medikament gleich wirksam ist wie der Placebo. Im Gegenteil kann sogar Medikament es auch noch dann verstärken. Genauso wie auch bei den Hormonen, die wir Frauen nehmen. Da wären wir nochmal bei dem Thema. Pille, Spirale, was gibt's noch, Novaring und so weiter, also diese ganzen
alles, was hormonelle Verhütungsmethoden
genau,
sind.
Genau, sind auch so eingreifend in den Hormonhaushalt, dass viele Frauen darunter so leiden, dass sie eben mit Angstreaktionen zu kämpfen haben und Panikattacken bekommen und auch viele Depressionen bekommen oder eine depressive Verstimmung zunächst bekommen von der Pille oder so weiter. Und da ist es auch ganz wichtig, darauf zu achten, wann kam es das erste Mal und habe ich davor vielleicht gerade die Spirale eingesetzt bekommen oder.
Oder umgekehrt, man hat sie gerade abgesetzt. Vielleicht einige Zuhörerinnen, die vielleicht unsere Podcast-Folge auch schon gehört haben zum Thema Generation Pille, beobachtet da einfach mal, was passiert auch nach dem Absetzen. Verändert sich da was? Weil oft muss man einfach nur mal ein bisschen genauer hinschauen und dann entdeckt man auch, dass sich da vielleicht was verändert hat.
Ja, absolut, absolut. Mittlerweile wird sogar verlangt, dass die Beipackzettel von Pille und Co. auch darauf hinweisen, dass das Suizidrisiko stark erhöht ist. Weil das auch in Studien nachgewiesen worden ist, dass Frauen eben eher nicht nur zu Depressionen neigen, sondern eben auch zu suizidalen Gedanken bis hin tatsächlich bis zum Suizid. Und das ist schon sehr, sehr krass. Und da auch einfach so das Gespür haben, was habe ich verändert? Ne? Kann es sein, dass ich gerade eine Hormonveränderung habe? Und ja.
Hättest du noch einen Tipp für alle Zuhörer, die vielleicht schon in Therapie sind oder ja, die vielleicht auch Medikamente jetzt nehmen und jetzt neugierig geworden sind, was du für eine Alternative hast, weil das ist natürlich so, dass wenn unser Arzt oder unser Psychologe in dem Fall uns sagt, nimm das und das hilft dir und du weißt es nicht besser, natürlich machst du es. Genauso wie wenn deine Gynäkologin oder dein Gynäkologe dir sagt, nimm die Pille, da passiert nichts, ist eine Mikrodosis, dann nimmst du es halt auch, weil du es einfach nicht besser weißt. Wie mit allen Medikamenten ist es wahrscheinlich auch im Bereich Psychologie so oder auch in den Medikamenteneinstufungen oder wie man das eben nennt, so dass es meistens erstmal nur versucht, das Symptom zu behandeln und nicht die Ursache zu hinterfragen.
Ja.
Aber was würdest du jetzt empfehlen? Muss man dann eine andere Therapie suchen oder, weil man kann ja auch nicht einfach absetzen.
Nee, um Gottes Willen, bitte nicht, wenn ihr irgendwas nehmt, jetzt einfach absetzen. So, auf gar keinen Fall. Generell ist der erste Schritt eigentlich, sich mit der Thematik auseinandersetzen. Also selbst recherchieren, schauen, was nehme ich da eigentlich? Die meisten nehmen ja auch einfach irgendwas, ohne zu wissen, was es eigentlich in meinem Körper für Prozesse auslöst und was die Nebenwirkungen sein können. Sich damit auseinandersetzen, Literatur suchen, Studien lesen, die nicht von der Pharmaindustrie gesponsert worden sind, sondern eben unabhängige Studien. Und da gibt's mittlerweile ganz, ganz tolle Foren und Blogs, die eben darüber schreiben. Es gibt auch den Klaus Bernhard, der ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben hat über Angst und Panikattacken und der hat auch einen Podcast, also den kann ich auch total empfehlen, der ist super. Und es einfach im Großen und Ganzen ganzheitlicher zu betrachten. Sich nicht als Opfer, sage ich mal, von der Angst jetzt beeinflussen zu lassen, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Angst, ich muss jetzt damit leben und ich nehme Medikamente für den Rest meines Lebens, sondern zu schauen, hey, was kann ich eigentlich wirklich tun, um da rauszukommen? Und da gibt's verschiedene Techniken, zu schauen, auch wenn man in Therapie ist, komme ich da voran? Wie lange bin ich da drin schon? Sehe ich dann Erfolg oder ist es eher, ja, okay, es tut mir ein bisschen gut, aber es geht nicht voran. Also es sollte auch so als Richtwert, kann man jetzt nicht genau sagen, nach 5 Behandlungen soll es weg sein, aber man sollte wenigstens das Gefühl haben, man befindet sich auf dem Weg der Besserung, je nachdem, wie intensiv natürlich auch die Problematik ausgeprägt ist.
Genau. Gut, na, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man auch so ein bisschen Gespür für seinen Körper entwickelt. Ja. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Ganzheitlichkeit, weil ich glaube, mit all diesen Symptomen, egal ob das jetzt Ängste, Zwänge oder auch bis hin zu Depressionen sind, worüber wir gerne auch eine Podcast-Folge machen können, wenn ihr Interesse habt. Also bitte kommentiert gerne unter dem Instagram-Post heute @fayo_official auf Instagram. Oder wenn das auch eine private Nachricht sein soll, gerne auch @fayo_official. Wir beantworten das gerne. Wir nehmen Podcast-Wünsche entgegen und auch persönliche Fragen. Also wenn wir in euch jetzt etwas ausgelöst haben, was ihr gerne noch die Samira fragen möchtet, dann bitte her damit. Ja, zum Thema Ganzheitlichkeit nochmal zurückzukommen. Fayo steht ja auch für Food Awareness Yoga Om. Und klar, das Thema Awareness ist natürlich Samiras Spezialgebiet, aber man kann im Bereich Psychologie oder auch in psychischen Problemen sehr viel auch über die Ernährung und auch über die Bewegung steuern und kann das Ganze auch ein wenig ganzheitlicher betrachten. Also ich denke mal, auch eine Angststörung oder einen Zwang kann man mit dem richtigen Ventil und auch dem richtigen Körpergespür wahrscheinlich auch wieder viel, viel eher in den Griff bekommen, als wenn man einfach unbewusst etwas einnimmt oder sich nicht oder verdrängt.
Ja.
Hast du da noch irgendwie einen Tipp? Wie arbeitest du da eigentlich mit deinen Klienten? Was gibst du da für Tipps?
Also dadurch, dass eben ganz oft dieses Körperbewusstsein fehlt und man sich nicht mehr mit sich so, also man gar nicht in eigenem Spüren so ist, ist Sport und auch gerade auch, das ist das Schöne bei unseren Fajo-Übungen, ja auch bei der Fajo-Bewegung, dass man viel intensiver in das Dehnen reingeht und seinen Körper erstmal wieder kennenlernt und spüren lernt. Und das empfehle ich immer, dass man sich körperlich betätigt, weil es zum einen ein Ventil für Stress ist und Stress ganz oft auch ein Auslöser für Angst ist, vor allem weil der gleiche Mechanismus ja dahinter steckt, also mit dem Cortisol, Adrenalin und Histaminausschüttung, was auch wiederum zur Angst führen kann. Also es ist so ein, also wirklich so eine Spirale, wo man merkt so, ach, das eine führt wieder zum anderen, deswegen Sport auf jeden Fall. Und darüber halt das Körpergefühl wieder zu bekommen und zu schauen, naja, was sind denn vielleicht so Warnsignale von meinem Unterbewusstsein? Also wie reagiere ich denn auf einmal, wenn ich ja gerade irgendwie im Urlaub bin und mein Verstand nicht mit der Arbeit oder mit irgendwelchen anderen Problemen beschäftigt ist, warum bekomme ich jetzt auf einmal eine Panikattacke? Also was will das mir denn eigentlich sagen gerade, ne? Und das hinterfragen. Und das ist ganz, ganz spannend und auf jeden Fall super wichtig. Mit der Ernährung auch auf jeden Fall Mikronährstoffe zu kontrollieren, was zum einen bei Depressionen, aber auch bei Angsterkrankungen ja der Fall ist, dass es auch eine Wechselwirkung gibt, wenn man D3-Mangel hat, B12, ganz, ganz wichtig immer wieder. Jod auch auf jeden Fall, weil es wieder darum mit der Schilddrüse zu tun hat und die auch wieder den ganzen Hormonhaushalt steuert und den ganzen Stoffwechsel steuert, das auch mal checken zu lassen und ja, auch so ein bisschen drauf zu achten, auf was reagiere ich? Und entsprechend auch sein Verhalten zu ändern und vor allem seine Gedanken zu ändern. Und das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, auch Auslöser von Angst, Attacken oder Ängsten und Panikattacken sind halt auch Substanzen, die uns eben nicht gut tun. Ja? Also sprich Drogen, ja, ob das jetzt Marihuana, was natürlich auch zu einer Angstattacke führen kann, ne? Oder andere Substanzen wie MDMA und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz, ganz viele verrückte Dinge, Magic Mushrooms, wenn das eben konsumiert wird, auch nicht nur dauerhaft, sondern auch einmalig, kann das eben auch schnell zu einer Angstattacke führen. Und da natürlich raten wir sowieso davon ab, ja, aber generell, wenn man eben das mit sich irgendwie vereinbaren möchte, dann zu schauen, wie reagiere ich darauf.
Gerade bei dem Thema Substanzen ist es auch nochmal ganz wichtig zu betonen, ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen die Frage, was ist die Grundvoraussetzung? Bin ich super gut drauf, mir geht's gut, gesundheitlich läuft alles, in meinem Leben läuft alles steil nach oben und ich bin total ausgeglichen, dann ist wahrscheinlich das Risiko, dass man, wenn man das mal probiert, also ich bin auch kein Freund davon, ich sag nur, dass es dann eine negative Konsequenz hat, ist vielleicht geringer, als wenn man das tut, weil man sowieso schon auf dem absteigenden Ast ist und irgendwie so leicht depressiv ist oder da auch schon irgendwie weiß, ich habe schon irgendwie Angst und ich versuche das damit zu verdrängen oder ich brauche eine Substanz, das muss jetzt nicht eine Droge sein, das kann auch ein Medikament sein. Ne?
Ja, oder auch Alkohol.
Alkohol, also, genau, ich brauche das jetzt, so um Substanz, wieder gut drauf zu sein oder um diese Angst oder diesen Zwang loslassen zu können, dann ist es natürlich auch super wichtig, sich da Hilfe zu holen, weil es ist nicht normal, dass man versucht, das damit zu kompensieren und nur eine Leichtigkeit erspürt oder auch ja so ein Loslassen erfährt, indem man etwas anderes sich zuführt in Form von Alkohol oder keine Ahnung, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie würdest du dann mit jemandem arbeiten, der mit dir, der zu dir kommt, also der dann eine Angst hat oder eine Angststörung vielleicht sogar schon, die du ihm dann diagnostizierst? was passiert da so bei dir im Zimmer?
Also generell, ich würde nie diagnostizieren. Also das mache ich gar nicht. Aber wenn ich natürlich merke, okay, das ist so ein bisschen intensiver, dann wird sich die Person bei mir auf die Couch legen. Und wir arbeiten direkt im Unterbewusstsein und schauen, wo kommt es her. Und gehen dann im Inneren eine Konfrontation durch und nicht im Äußeren. Und das führt aber zu der inneren Entspannung des Konflikts, dass die Angst meistens im Äußeren dann auch gar nicht mehr Bestand hat.
Also dann an dieser Stelle nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Wenn du gerne einen Termin bei Samira vereinbaren möchtest oder dich informieren möchtest, dann findest du die liebe Samira im Gesundheitszentrum von Dr. Petra Bracht in Bad Homburg in der Kiselevstraße 10. Kann man einfach mal online kurz recherchieren und anrufen bei den lieben Rezeptionsdamen. Die können einem Auskunft geben, wann und in welcher Form da was verfügbar ist. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal gerne bei Instagram @fayo_official auch erstmal eine Frage stellen, ob Samira vielleicht da weiterhelfen kann, vielleicht schon mit einer kleinen Antwort. Das ist ja vielleicht auch schon gerne getan. Sehr schön. Ja, wenn ihr Lust habt, im Bereich Bewegung etwas zu tun, weil euch das jetzt interessiert, wie wir da im Bereich faszialer Strukturen arbeiten, wo ja auch sehr viel Emotionen abgelagert werden, dann könnt ihr auch echt gerne mal auf unseren YouTube-Kanal klicken. Dort findet ihr nämlich Mitmachvideos komplett kostenfrei. Fayo.yoga. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nämlich auch keine neuen Videos mehr. Und dann bekommt ihr jede Woche ein neues Übungsvideo von mir zur Verfügung gestellt. Ja.
Super.
Super. Also ich fand, das war ein super informatives und schönes Gespräch, liebe Samira.
Vielen Dank.
Ich glaube, es gibt noch unfassbar viel mehr dazu zu sagen. Aber wenn da wirklich tiefgründigeres Interesse besteht, schreibt uns das auch gerne. Wir wollten einfach mal ein bisschen darüber plaudern, was es dazu zu sagen gibt. Und wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns total über eine Sternebewertung bei iTunes. Das hilft uns immer sehr weit nach vorne. Also vielen Dank schon mal dafür. Und ich hoffe, wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Schaltet unbedingt wieder ein nächste Woche zur neuen Folge und wir verbleiben bis dahin.
Bis dahin, vielen Dank für die tollen Fragen und dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Dankeschön, ciao.